Also, 1. Chronik 1 bis 9 ist ideal, um in die Bibel reinzukommen, wenn man sich langweilen möchte. Zumindest, wenn man nur oberflächlich liest. Weil Gott auch an diesen Orten ganz viele Schätze vergraben hat. Haben wir beim letzten Mal schon mitbekommen, bekommen wir heute auch nochmal mit. Und tatsächlich, wenn man die Kapitel durchliest, selbst wenn man nur das liest, wo ein bisschen mehr bei den Leuten dabei steht, dann kommt man schon darauf, ja, da ist mehr, da sind Schätze, die hätte ich sonst verloren, wenn ich nicht da durchgegangen wäre. Und das ist das Interessante eben hierbei. Außerdem könnte man jetzt auf alle Namen gucken. Man kann auch noch gucken, okay, wer wird jetzt wie wo genannt. Alle möglichen Dinge davon gehe ich ein bisschen darauf ein, aber nicht zu viel. Denn ansonsten könnte ich mich bei jedem Vers stundenlang aufhalten. Tatsächlich. Das ist ja, bei der Bibel kann man so richtig schön tief bohren und hat immer noch nur an der Oberfläche gekratzt. Was das auch nochmal zeigt, ist, dass gerade solche Texte, die wir vielleicht als nicht so fruchtbar sehen, dass die trotzdem wichtig sind. Die Bibeltexte, bei denen wir sagen, ach, da ist nichts zu holen, da hat Gott was hineingelegt, das sieht man zum einen bei Jesus selber. In Jesaja 53 heißt es von Jesus, wir sahen ihn an und da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Also nach dem Äußeren hätte bei Jesus kaum einer gesagt, ja, das muss Gottes Gesalbter sein, das muss der Messias sein. Aber genau in diesem Unscheinbaren hat die Herrlichkeit Gottes gewohnt. Und Paulus schreibt es auch später an die Korinther, wie viele unter euch sind denn groß und mächtig, sind angesehen nach dem Fleisch? Herzlich wenige. Warum? Weil Gott das, was nichts ist, erwählt, also das, was nichts ist, von der Welt erwählt, damit er das, was nichts ist, zu etwas mache. Und auch das, was etwas ist, dass er das zu nichts mache. Und das dürfen wir auch hier in diesem Buch sehen. Also, wie gesagt, ich werde an ein paar Stellen halten, wo man vielleicht sagt, was soll denn das? Und an anderen Stellen, wo es relativ offensichtlich ist, wenn nämlich mehr zu einer Person dasteht. 1. Chronik 3. Dies sind die Söhne Davids, die ihm zu Hebron geboren sind. Die Söhne Davids, die Davidsöhne. Man wartete auf den ultimativen Davidssohn, den Messias. Denn Jesus wurde ja auch begrüßt mit Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, dem Sohn Davids, genau, deswegen musste ich das Zitat selber gerade wieder rauskriegen. Der Sohn Davids. Und hier werden lauter Söhne Davids genannt, deren Namen alle Bedeutungen haben. Da gehe ich jetzt aber nicht so drauf ein, denn bei 2. Samuel 5 habe ich da zu den Söhnen schon was gesagt. Aber ich lese trotzdem noch einmal vor. Der erstgeborene Amnon von Achinoam, der Jezreeliterin. Der zweite Daniel von Abigail, der Karmeliterin. Der dritte Absalom, der Sohn der Maachat, der Tochter Talmais, des Königs von Geschur. Der vierte Adonia, der Sohn der Haggit. Der fünfte Shephatja, der Sohn der Abital. Der sechste Jitream von seiner Frau Egla. Diese sechs sind ihm geboren zu Hebron, denn er regierte dort 7 Jahre und 6 Monate. Aber zu Jerusalem regierte er 33 Jahre. Dieses noch in Hebron und Jerusalem, das ist auch nochmal ein Bild dafür, dass Jesus zuerst nur über einen Teil Israels regiert, tatsächlich auch, also auch bisher. Als Jesus gekommen ist, ist ihm nur eine kleine Schar gefolgt im Verhältnis zu dem, was Israel war. Also zwischendurch sind ihm die Massen gefolgt. Aber ganz am Ende waren es halt sehr wenig. Und dann auch zu Pfingsten waren es zwar 120 Leute und dann war es auch, wurden es dann ja 3000 und später kam noch mehr dazu, sodass die Christen ein sehr großer Teil des Judentums wurden. Aber der Großteil ist ihm doch nicht gefolgt. Und dann, wenn man sich das dann halt jetzt weiter anguckt, es sind herzlich wenig Juden im Verhältnis, die an Jesus glauben. Also sowohl im Verhältnis zum Rest der Gemeinde als auch im Verhältnis zum Rest Israels. Aber es kommt die Zeit, wie bei David, wo er dann über ganz Israel regiert hat, dass auch Jesus über ganz Israel regieren wird. Denn Paulus schreibt in Römerbrief, wenn die Zahl der Heiden voll geworden ist, dann wird auch ganz Israel gerettet werden. Das heißt, Gott hat gewissermaßen eine Zahl vorgesetzt, nicht vorgesetzt, aber er weiß um die Zahl derer, die aus den Heidenvölkern zum Glauben kommen werden. Und wenn diese Zahl voll geworden ist, dann geht Israels Zeit wieder los. Da kommt noch einiges auf Israel zu, dass nochmal ein großer Abfall sein wird und ein Großteil wird auch nochmal umgebracht werden. Aber am Ende steht tatsächlich, dass ganz Israel gerettet wird, nämlich der Überrest. Und diese sind ihm, also David, geboren zu Jerusalem. Schamua, Schobab, Nathan, Salomo. Diese vier von Bathseba, der Tochter Eliams. Vier Söhne mit Bathseba, bin mir nicht sicher, ob einer von denen, ob Schamua oder Schobab, vielleicht auch noch der Sohn sind, den David im Ehebruch gezeugt hat, dass sie ihm einfach einen Namen schon gegeben hat. Aber jedenfalls, Nathan und Salomo, die sind ganz wichtig. Salomo ist uns relativ klar, dass er wichtig ist, denn er wurde der nächste König. Aber bei Salomo geht dann die Königslinie über seinen Sohn Rehabam und Achia und Abia und so weiter. Die Könige kommen gleich alle bis hin zu Jechonja. Und Jechonja war so ein schlimmer König, dass Gott gesagt hat, das war's. Keiner seiner Nachkommen wird auf dem Thron Davids sitzen. Und einer der wichtigen Nachfahren von Jechonja war Josef, der Mann Marias. Also wäre Jesus ein leiblicher Sohn Josefs gewesen, dann hätte das nicht funktioniert, dass Jesus tatsächlich der Messias war. Aber er hatte gewissermaßen durch Adoption jetzt den Anspruch auf den Königsthron. Und da er nicht direkt von Josef abstammte, konnte er tatsächlich auch König sein. Und jetzt haben wir Nathan. Wenn wir in Lukas 3 gucken, fängt es an. Jesus trat auf, als er circa 30 Jahre alt war, wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war, und dann steht im Griechischen einfach nur, des Eli. Und diese Formulierung kann bedeuten, der Sohn des Eli oder der Schwiegersohn des Eli. Aber bei Matthäus lesen wir, Josefs Vater hieß Jakob, also wie beim anderen Josef. Und dann geht da plötzlich eine ganz andere Linie, die mit den Königen nichts zu tun hat, bis zu Nathan, diesem anderen Vollbruder Salomos. Das ist dann der Stammbaum Marias. Das heißt also, Jesus hatte über Maria tatsächlich die Blutsabstammung von David und über Salomo hatte er die Abstammung, dass er König sein durfte. Zum Beispiel ein kleiner Schatz hier jetzt in 1. Chronik. Dazu Jibhar, Elishama, Eliphelet, Noga, Nefek, Japhia, Elishama, Eljada, Eliphelet, diese neun. Das sind die Söhne Davids, außer den Söhnen der Nebenfrauen, und Tamar war ihre Schwester. Tamar wird hier noch einmal extra erwähnt, weil Tamar, die Vollschwester Absaloms, ja Teil dieses ganzen, ja, des Familienkrachs, um es mal so freundlich auszudrücken, war. Also Amnon war scharf auf seine Halbschwester, hat sie dann letztlich vergewaltigt und wurde dann von Absalom umgebracht, weil David seinen Sohn nicht komplett bestrafen wollte, und ja. Daraus sind dann die Geschehnisse von 2. Samuel 13 bis 18 geworden. Mit all den Kämpfen. Jetzt ab Vers 10 kommen die Davids Söhne, die König waren. Dazu habe ich vor zwei und vor drei Wochen zwei Abende gehalten. Die habe ich unter den Titel Quergelesen gestellt. Weil ich da quer durch die Königsbücher gelesen habe und erklärt habe, was der Name des jeweiligen Königs nochmal bedeutet, und habe auch noch die Mütter der Könige dazu genommen, die ja als Mutter des Königs gleichzeitig Frau des vorigen Königs waren. Also der Davidsohn und seine Braut als Bild für die Gemeinde. Hat mir Spaß gemacht, lohnt sich also anzuhören. Salomos Sohn war Rehabeam, dessen Sohn war Abia, dessen Sohn war Asa, dessen Sohn war Josaphat, dessen Sohn war Joram, dessen Sohn war Achasia, dessen Sohn war Joasch, dessen Sohn war Amazia, dessen Sohn war Asaria, dessen Sohn war Jotham, dessen Sohn war Ahas, dessen Sohn war Hiskia, dessen Sohn war Manasse, dessen Sohn war Amon, dessen Sohn war Josia. Josias Söhne aber waren der erstgeborene Johanan, der zweite Joachim, der dritte Zedekia, der vierte Shallum. Die Söhne Joachims waren Jechonja und Zedekia. Das sind jetzt tatsächlich all die Könige. Also abgesehen bloß bei Josia, der hat ein paar mehr Söhne genannt bekommen, aber es sind auch drei seiner Söhne König geworden. Nämlich erstmal Johanan oder Joachas, dann Joachim und schließlich Zedekia. Das war der letzte König. Und Joachim war dann eben der König, also Joachims Sohn Jechonja oder Joachim, das war der König, der dann nur 3 Monate war und ins Exil gekommen ist, von dem dann Josef abstammt. Die Söhne Jechonjas, der gefangen wurde, waren Shealtiel, Malkiram, Pedaja, Shenazar, Jekamja, Hoshama, Nabadja. Die Söhne Pedajas waren Zerubabel und Shimi. Da habe ich letztes Mal, oder vor 2 Wochen, da hatte ich diese Stelle noch nicht im Kopf, bin ich drauf eingegangen auf Matthäus 1. Da heißt es dann nämlich bei Jechonja oder Joachim, er zeugte den Zerubabel nach der babylonischen Gefangenschaft. Und da habe ich noch gesagt, das war, nachdem er entlassen wurde, selber aus der Gefangenschaft. Jetzt, wo ich den Text hier habe, ist mir aufgefallen, ach, es ist sein Enkel, aber bei Matthäus kommt manchmal ein Zeugen über mehrere Generationen hinweg, dass quasi der Vater und der Enkel genannt werden. Also der Opa und der Enkel, weil das hebräische Vater Vorfahre heißen kann. Und wir haben das tatsächlich auch an ein paar anderen Stellen, zum Beispiel im Hebräerbrief in Kapitel 7. Da wird erklärt, warum Melchisedek, der König von Jerusalem oder Salem, einen höheren Anspruch hat auf das Priestertum als die Priester, die von Levi abstammen. Warum nämlich? Weil Abraham Melchisedek den Zehnten gab. Und da wird dann gesagt, Levi hat, obwohl er noch gar nicht gezeugt war, durch seinen Stammvater den Zehnten gegeben. Ja, klingt ein bisschen verwirrt, aber das Schöne ist ja bei den Aufnahmen, man kann sich die nochmal anhören und dann nochmal, okay, aha, okay, gut. Kann man nochmal nachkauen. So, aber das gewissermaßen als kleine Korrektur zu dem, was ich vor 2 Wochen gesagt habe. Die Söhne Jechonjas, der gefangen wurde, waren Shealtiel, Malkiram, Pedaja, Shenazar, Jekamja, Hoshama, Nabadja. Die Söhne Pedajas waren Zerubabel und Shimi. Die Söhne Zerubabels waren Meshulam und Hanania und ihre Schwester war Shelumit. Zerubabel ist übrigens derjenige, der dann also Israeliten sagt man sie in dem Fall nicht mehr, denn da war es dann schon die Juden, zurückgeführt hat. Und zusammen mit Ezra hat er dann dafür gesorgt, dass der Tempel wieder aufgebaut wurde und später kam dann auch Nehemiah, der die Mauer wieder aufgebaut hat. Ezra kam noch später, Entschuldigung. Zerubabel und der Hohepriester Jeschua und Ezra kam dann nochmal etwas später, aber der hat es erzählt. So habe ich es richtig jetzt. Ferner Hashuba, Ochel, Berechia, dazu Hasabja, Shubab, Chesed, diese 5. Die Söhne Hananias waren Pelatja, Jeshaja, Refaja, Anan, Obadja, Shechanja. Die Söhne Shechanjas aber waren Shemaja, Hatush, Yigal, Bariach, Nerja, Shafat, diese 6. Die Söhne der Arias waren Elioenai, Hiskia, Asrikam, diese 3. Die Söhne Elioenais waren Hodavia, Eliashiv, Pedaja, Akuf, Johanan, Delaja, Anani, diese 7. Warum geht uns das eigentlich an? wie die da heißen. So unglaubliche Ehre, in der Bibel aufgeschrieben worden zu sein. Das Wort Gottes ist in Ewigkeit. Und allein schon deswegen möchte ich diese Leute ehren, weil Gott sie für würdig befunden hat, dass sie in sein Wort hineinkommen. Und jetzt wird uns auch noch dadurch etwas gezeigt. Wir können, wenn wir so ein bisschen nachrechnen, dadurch feststellen, aha, zu der Zeit war also die sogenannte Endredaktion des Buches. Also, wahrscheinlich war es Esra, der es geschrieben hat oder der es letztlich zusammengefasst hat. Er hat die Texte genommen, er hat die Geschichten genommen, die auch von den Priestern aufgeschrieben worden waren, hat es nochmal zusammengefasst und hat dann bis zu dem Zeitpunkt, wo die Söhne Davids ihm bekannt waren, es aufgeschrieben. Und dann kann man von da aus gucken, aha, jetzt kann man quasi in beide Richtungen rechnen. Also ist nochmal interessant eben für die Abfassungszeit des Buches, weil es ist, Königebücher sind schon noch zur Zeit, also sind auch noch am Anfang des Exils verfasst worden, mit Blick nach hinten, aber die Chronikbücher haben da ja nochmal einen ganz anderen Fokus. Eher aus priesterlicher Seite, deswegen kommt der Tempel viel mehr in den Blick und noch ein paar andere Sachen. Und bei Chronik kommt zum Beispiel nur Juda in den Blick. Außer bei Saul, David und Salomo, da ist ja noch ganz Israel, aber dann kommen nur die Könige Judas. So, Kapitel 4. Die Söhne Judas waren, und jetzt kommt das ganze Geschlecht Judas, jetzt werden diverse Söhne Jakobs aufgezählt mit ihren Nachkommen. Und wir können bei denen auch noch immer so ein paar Sachen sehen. Juda wird jetzt zuerst genannt, obwohl er der Viertgeborene war. Aber Ruben hat sich das Erstgeburtsrecht verspielt, weil er mit Jakobs Nebenfrau ins Bett gegangen war. Dann Simeon und Levi, die haben sich verspielt, weil sie die Stadt Sichem massakriert haben. Und dann war Juda der Nächste. Und darum hat Juda dann auch so viel an Segen, deswegen ist Juda dann der größte Stamm geworden. Und darum kommt aus Juda auch David und dann Jesus. Also die Söhne Judas waren Peretz, Hesron, Karmi, Hur und Schobal. Reaja aber, der Sohn Schobals, zeugte Jahat. Jahat zeugte Ahumal und Lahat, das sind die Geschlechter der Zorathiter. Und dies sind die Söhne Hurs, des Vater Etams, Jezreel, Jishma, Jidbash und ihre Schwester hieß Hazlelponi. Und Penuel, der Vater Gedors und Esers, der Vater Huscheis. Das sind die Söhne Hurs, des Erstgeborenen der Ephrata, des Vaters Bethlehems. Vater kann in diesem Fall bedeuten, er hat die Stadt gegründet oder neu gegründet. Aschur aber der Vater Tekoas hatte zwei Frauen, Hela und Naara. Und Naara gebar ihm Achusam, Hefer, Temni und den Ascharita. Das sind die Söhne Naaras. Die Söhne Helas waren Zeretsch, Zohar, Etnan und Kotz. Kotz aber zeugte Anub und Zobeba, die Geschlechter Aharels des Sohnes Harums. Jetzt kommt auf einmal eine ganz andere Person. Vorher nicht genannt. Jabez aber war angesehener als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabez, oder man kann übersetzen auch hatte ihn Jabez genannt, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Jabez kommt von einer Wurzel im Hebräischen, die Kummer haben heißen kann. Und aus welchem Grund auch immer die Mutter Kummer hatte, ob die Geburt schwer war, ob gerade so viel anderes drumherum war, hat sie ihren Sohn Jabez genannt. Kummer. Super. Also gleich gewissermaßen Stempel von Geburt an drauf auf der Stirn. Und damit muss er jetzt herumlaufen. Kummer, 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 Kummer. Es gab auch einen, wie heißt er jetzt? Wer hat noch den Freischütz komponiert? Auf alle Fälle der Komponist, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich will ständig Rainer Maria Rilke sagen, aber das ist halt der Schriftsteller. Auf alle Fälle, Nee, jetzt wollte ich gerade. Also, auf alle Fälle, der Freischütz-Komponist hatte einen Kontrabassisten mit Namen Kummer. Nee, einen Cellisten mit Namen Kummer und einen Kontrabassisten mit Namen Liebe. Und hat denen dann ein Duett komponiert, wo dann halt die beiden oben auf der Bühne singen, wir wollen mit Kummer und Liebe und so weiter, und dann spielen unten Cello und Bass. Der hieß auch Kummer. Aber der hat nicht so ein Gebet jetzt wie das hier. Und Jabez rief den Gott Israels an. Das ist schon mal sehr bezeichnend. Er rief ihn an. Letztes Jahr, als ich ein bisschen aktiver in Knittling war, habe ich ja auch ein paar Bibelabende dort gehalten. Aber überhaupt nichts hier zum Thema durch die Bibel, sondern da habe ich Themenabende gehabt. Und die ersten Abende waren Gottes Erlösernamen. Der allererste Abend war dann dazu, was heißt es eigentlich, den Namen des Herrn anrufen? Zum einen ihn beim Namen zu nennen und dann aber auch sich auf seinen Namen zu berufen. Wer bist du denn? Und das allererste ist eben der Name des Herrn, Jahwe, der Name, mit dem sich Gott Mose offenbart. Und das ist der Gott, der Israel befreit. Das ist der Erlöser. Und dann kamen hintendran eben die sieben Erlösernamen Gottes. Hier ist jetzt, er rief den Gott Israels an. Wer ist der Gott Israels? Guck mal, also natürlich das Volk, aber auch der Mensch Israel. Jakob hat auch einen bescheuerten Namen bekommen. Jakob heißt zum einen Fersenhalter, weil er sich bei seinem Zwillingsbruder, mit dem er sich ja schon im Bauch gestritten hat, festgeklammert hat. An der Ferse. Das Ganze kann aber auch bedeuten Betrüger. Und das war dann ja auch, was Jakob gemacht hat. Er hat seinen Bruder betrogen, hat seinen Vater betrogen und ist dann ja musste dann ja fliehen und ist dann oben übrigens dann von seinem Onkel betrogen worden, den er aber auch wieder betrogen hat, also hin und her. Als nun Jakob flieht, erscheint ihm Gott und sagt zu ihm, ich will dich wieder zurückbringen. Und ich will dich erstmal mehren und zu einem großen Volk machen und ihn dann eben wieder zurückbringen in dieses Land. Als er dann endlich nach 20 Jahren zurückkommt und tatsächlich eine Familie von 11 Söhnen hat, Benjamin war noch nicht geboren, kommt ihm ja Esau entgegen und er kriegt Panik, bringt seine ganze Familie nochmal rüber über den Jordan, ist allein und dann ringt plötzlich ein Mann mit ihm und er stellt hinterher fest, das war Gott selber. Im Morgengrauen sagt dieser Unbekannte zu Jakob, lass mich gehen. Denn es tagt schon. Und Jakob sagt diesen berühmten Satz, ich lasse dich nicht gehen, du segnest mich denn. Und daraufhin fragt ihn der Mann, wie heißt du? Und dann muss er zugeben, ich bin Jakob, ich bin der Betrüger. Und Gott sagt zu ihm, du sollst nun nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein, denn du hast mit Gott gerungen und gesiegt. Obwohl wir bei Hosea später lesen, Jakob hat eigentlich gar nicht gesiegt, der hat gejammert, der war eigentlich am Verlieren, aber er hat sich geweigert aufzugeben. Was uns auch zeigt, wir verlieren eigentlich schon den Kampf gegen Gott, aber wenn wir uns an ihm weiter festklammern, dann gewinnen wir doch. Weil wir sagen, wir brauchen Gottes Segen. Und da wird Jakobs Name von Betrüger in Israel umgenannt. Israel kann bedeuten Gottesstreiter. Das kann bedeuten, Gott streitet, also Gott kämpft für uns, kann auch bedeuten, regiert von Gott. Und jetzt ruft Jabez den Gott Israels an. Also den Gott des Gottesstreiters, den Gott dessen, der von Gott regiert wird. Auch eben mit diesem, der hatte einen blöden Namen und hat einen besseren Namen bekommen. Bei Jakob haben wir dann übrigens immer wieder, wir lesen, es kommt dann häufiger, er heißt nochmal Jakob, mal heißt er Israel und das zieht sich auch durch. Ist dann auch interessant, wo was vorkommt, da kann man immer sehen, aha, hier geht es um den menschlichen Jakob, hier geht es um Jakob, wie er erwählt ist von Gott. Er rief den Gott Israels an und hat sich damit auch auf diesen Gott berufen, der den Namen ändern kann, der aus dem Betrüger den machen kann, der von Gott regiert ist, der aus diesem kleinen Flüchtling ein großes Volk machen kann. Und er sagt, so ein Gott bist du. Darauf berufe ich mich. Und darum kann ich jetzt so dreist sein und das hier alles fordern, was ich mache. Und das dürfen wir noch viel mehr. Wir sind auch noch wesentlich tiefer. Wir sind ja auch in Kummer gewissermaßen gezeugt. Nämlich in Sünden. Jeder Mensch kommt in Sünde auf die Welt, außer Jesus. Aber in Jesus kriegen wir einen neuen Namen. In Jesus haben wir etwas ganz anderes und dann dürfen wir eben so dreist sein und Dinge von Gott verlangen, auf die wir sonst eigentlich kein Anrecht hätten. Und er sagt nun, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Er verlangt vier Sachen. Er verlangt den Segen. Das Wort Segen, Barach, bedeutet übrigens nicht nur segnen, sondern auch Gott loben. Segnen machen wir tatsächlich, indem wir die Hand auflegen, also zumindest durch die Symbolik. Und loben machen wir dadurch, dass wir die Hand aufhalten. Segnen bedeutet, ich gebe die Hand, gebe aus der Hand und loben heißt, ich empfange. Darum ist übrigens auch die beste Art, von Gott etwas zu empfangen, ihm zu danken. Dass Paulus dann sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Anliegen mit Bitten und Flehen und Danksagen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle eure Vernunft, bewahre eure Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Dass du mich segnetest. Das Wort Barach kann auch bedeuten, niederknien und dienen. Das von Gott zu verlangen klingt ziemlich dreist. Gott ist doch der König. Und jetzt soll der mir dienen. Und dann gucken wir uns Gott an, wie er auf dieser Welt war. Wie er gesagt hat, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er diene, sondern der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösung für viele. Und später, beim letzten Abendmahl, haben sich die Jünger alle gestritten, wer denn der Größte unter ihnen sein soll. Und was macht Jesus, der wirklich tatsächlich der Größte war? Steht auf, zieht sein Obergewand aus, bindet sich ein Handtuch um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Macht die geringste Sklavenarbeit. Und sagt dann hinterher, das habe ich euch als Beispiel gegeben. Wer bei euch der Größte sein will, soll der Diener sein. Und wir können Gott kaum eine größere Freude machen, als wenn wir sagen, ich brauche deinen Segen, ich brauche, dass du mir dienst. Weil Gott uns dienen möchte. Aber wir lassen ihn so oft nicht, weil wir uns auf unsere eigenen Sachen verlassen. Der Segen wurde übrigens immer im Tempel ausgesprochen, nachdem das Morgen- und das Abendopfer gemacht wurde, weil damit klar war, jetzt sind die Schulden Israels für die vergangene Nacht bezahlt und das Abendopfer, jetzt sind die Schulden Israels für den Tag bezahlt. Und nachdem die Schuld beglichen wurde, da kann Gott segnen. Erste Bitte, dass du mich segnetest, dass du mein Gebiet mehrtest. Ob jetzt Jabez tatsächlich einfach nur meint, ich möchte mehr Land haben, oder ob er sagt, ich möchte einfach mehr haben, mehr von dir, beides möglich. Das ist auch, wir können nie zu viel von Gott verlangen, zumindest nicht von den geistlichen Dingen. Also, es gibt weltliche Dinge, bei denen wird Gott sagen, jetzt hast du aber mal genug. Zumindest aktuell hast du genug. Er möchte uns eigentlich immer noch mehr geben. Aber das Wichtigste ist zuerst, lass mich mehr erkennen von dir. Und je mehr ich von ihm erkenne, desto mehr beschenkt mich Gott auch auf andere Weisen. Je mehr ich mich auf Gott konzentriere, desto mehr bekomme ich in diesem Leben dazu. Mitunter nicht so, wie ich das mir selber denken würde, dass nicht nur mein Bankkonto auffüllt, aber dass ich plötzlich versorgt werde von Stellen, wo ich es vorher nicht möglich gehalten habe. Das meint Jesus, wenn er sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das andere zufallen. Dass du mich segnetest, dass du mein Gebiet mehrtest, dass deine Hand mit mir wäre. Wo ich mit meiner Hand alleine arbeite, kann nichts Großes daraus werden. Also, wo ein Kind sich daran macht, an den Holzklotz mit einem Messer, vor allem wenn es ein kleines Kind ist, da wird nicht unbedingt viel draus. Wenn aber die Hand des Vaters dabei ist und der Vater eben tatsächlich ein Künstler ist, dann wird mit dem, was das Kind macht, sozusagen viel. Und das Kind kann hinterher sagen, guck mal, Mama, was ich gemacht habe. Und die Mutter weiß selber, Papa hat dir geholfen, aber wunderbar hast du das gemacht. Dass deine Hand mit mir wäre. In Jesaja 41, 13 sagt Gott zu Israel, fürchte dich nicht, ich bin der Herr, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und er sagt ganz bewusst, ich nehme deine rechte Hand. In Israel gab es auch Linkshänder, aber die rechte Hand war normalerweise die richtige Hand, die rechte Hand. Die gute Hand, mit der man gearbeitet hat. Wenn jemand meine rechte Hand nimmt, kann ich herzlich wenig machen. Aber, wenn wir jetzt quasi so weitergehen, Gott hält meine rechte Hand mit seiner linken Hand, dann ist meine rechte Hand Gottes rechte Hand. Und Gottes rechte Hand kann wesentlich mehr als meine rechte Hand. Da, wo ich mich selber entkräfte und sage, ich halte mich an dir fest, da kann Gott wirken. Und dass du schaffst es, dass mich kein Übel bekümmere, da haben wir nochmal den Kummer. Also tatsächlich, da betet er um ein unbekümmertes Leben. Das dürfen wir auch. Also, wir haben in einer gewissen Weise eine Garantie auf ein unbekümmertes Leben, obwohl Jesus gesagt hat, ihr werdet Verfolgung erleiden. Und Paulus sagt auch, alle, die fromm leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Und wenn dann jemand sagt, in Deutschland haben wir keine Verfolgung, der ist dann entweder zählt er nicht das als Verfolgung, was die Bibel als Verfolgung zählt, oder er sagt, wir in Deutschland leben nicht fromm. Oder wollen nicht fromm leben. Also, er sagt übrigens nicht, ich möchte nicht, dass mir kein Übel begegnet, sondern dass mich kein Übel bekümmere. Zu meinen Lieblingsliedern aus der alten Christenheit, oder alten, also aus von den letzten hunderten Jahren, gehört Jesu meine Freude. Da heißt es dann ja in der letzten Strophe, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein, denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide Jesu meine Freude. Oder, anderes schönes Lied, in dir ist Freude in allem Leide. Die Musik, die Melodie ist übrigens ursprünglich ein Tanz gewesen. Und ich weiß gar nicht, wie der Lieddichter heißt, aber der hat es bewusst genommen, und dass man richtig da wunderbar zu tanzen kann. Und bei den letzten drei Beerdigungen meiner Großeltern haben wir das Lied auch aus voller Kehle gesungen. Mehrstimmig natürlich. Also, ganz dreist ist er, indem er den Gott Israels anruft, dass du mich segnetest, mein Gebiet mehrtest, deine Hand mit mir wäre und du schaffst es, dass mich kein Übel bekümmere. Also nicht unbedingt, dass er sagt, kein Übel soll mir begegnen, das wäre eigentlich auch noch biblisch, Psalm 91, aber vor allem, dass es mich nicht bekümmere. Also ganz gleich, was mir kommt, dass ich mich freuen kann, wie es Paulus dann in Römer 5 schreibt, dass wir frohlocken in den Trübsalen. Oder auch Jakobus im ersten Kapitel, achtet es als mancherlei Freude, wenn ihr unter vielerlei Anfechtung geratet. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Warum ließ Gott das kommen? Weil Jabez den Gott Israels angerufen hat. Weil er sich auf Gott berufen hat, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Gerettet aus den eigenen Umständen. Nicht nur gerettet aus der Sünde oder beziehungsweise aus der Endkonsequenz der Sünde, nämlich der ewigen Verdammnis, sondern auch vor dem, was die Sünde alles in unserem Leben anrichtet. Wenn wir den Gott Israels anrufen, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott, der sich in Jesus gezeigt hat, wenn wir uns auf ihn berufen und seinen Namen anrufen, uns auf den Namen berufen, wer er ist, da erleben wir das auch. Nicht mit Fingerschnips unbedingt, aber es kommt. Wieder so ein Schatz. Kelub aber, der Sohn Schuhabs, zeugte Meria, das ist der Vater Eshtons. Eshton aber zeugte Betrapha, Paseach und Terina, der Vater der Stadt Nachasch. Das sind die Männer von Recha. Die Söhne Kenans waren Otniel und Seraja. Die Söhne Otniels aber waren Hattat und Metonai. Otniel kommt in Josua und in Richter vor. Kaleb, sein Onkel, war ja einer der beiden Männer, die tatsächlich ganze Wüstenwanderung überlebt haben. Und Kaleb sagte, wer diese Stadt erobert, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube es war Hebron, der soll meine Tochter zur Frau haben. Und Otniel, sein Neffe, hat sich dran gemacht. Da ging das noch, Cousin und Cousin heiraten. Otniel ist dadurch ein Bild für Jesus, als Eroberer dieser Stadt von den Feinden. Und dann ist er auch als späterer Richter ein Bild dafür, weil er nämlich dann Israel befreit hat. Also ein Doppelbild für Jesus. Und Achsa, seine Frau, ist dann ein Bild für die Gemeinde, die dann zu ihrem Vater Kaleb kommt und sagt, und auch wieder ganz dreist ist und sagt, du hast mir das gegeben, aber ich will mehr. Weil Jesus selber sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also wir dürfen sowas von dreist sein beim Beten, solange es sich im Rahmen des Wortes Gottes befindet. Und wenn wir etwas bitten, was nicht nach Gottes Willen ist, dann macht er uns das klar. So. Metonai zeugte Ophra und Seraja zeugte Joab, den Vater des Tals der Zimmerleute, denn sie waren Zimmerleute. Also auch nochmal, Zimmerleute, der Beruf, den Jesus später hatte. Die Söhne Kalebs, des Sohnes Jephunes, also Kaleb ist jetzt tatsächlich dieser, waren Iru, Ela, Naam. Und der Sohn des Ela, Kenas. Die Söhne Jehalels waren Sifa, Tiria und Azarel. Kurz, Kaleb, deshalb auch nochmal so wichtig, er hat den Glauben nicht verloren. Auch wenn es nach allem Augenschein so aussah, dass Israel es nicht hätte schaffen können. Josua und Kaleb waren die beiden, die gesagt haben, das ist doch völlig egal, ob wir Fliegenfutter sind für die Riesen. Wenn Gott auf unserer Seite ist und Gott uns obendrein versprochen hat, das Land zu geben, dann macht er es auch. Und darum sagt Gott dann, Kaleb ganz besonders und Josua auch, die werden das Land einnehmen. Die anderen 10 nicht. Deren Namen sind zwar in der Bibel erwähnt, aber kaum. Wenn man nicht das auswendig gelernt hat, kann man es nicht sagen, wie die heißen. Ich weiß, dass einer Josef hieß. Das habe ich mir gemerkt. Aber aus welchem Stamm er kam. Und Kaleb eben, der, obwohl er das eine sieht, das, was wie eine richtige Katastrophe aussieht, wie etwas, das überhaupt, also das den Segen Gottes komplett zu verhindern scheint, sagt er, aber Gott hat gesagt. Und da dran bleibt er, auch wenn er wahrscheinlich selber ein bisschen Angst gehabt hat vor den Riesen. Aber er hat gewusst, Gott hat es versprochen und darum bringt er mich dahin. Und darum hat Gott ihn auch dahin gebracht. Weil Kaleb nicht auf das geguckt hat, was vor Augen war, sondern auf das, was Gott gesagt hat. Das ist Glaube. Und das, was Gott sagt, für härtere Realität zu nehmen, als das, was man mit den eigenen Augen sieht. Ja, wie erwartet, ich habe mich viel zu lange schon hier aufgehört. Aber es kommt zum Glück nicht mehr so viel. So. Ja, ich überspringe jetzt einfach die Verse, auch wenn ich es eigentlich gern lesen wollte, aber das ist mir jetzt dann wichtiger, dass ich das noch... Also, jetzt kommt noch Simeon, dass ich das Kapitel wenigstens noch zu Ende habe. Warum wird Simeon jetzt an dieser Stelle mit Juda genannt? Weil Simeon sein Stammesgebiet... Also, Simeon und Levi haben einen Fluch bekommen. Nämlich, weil sie sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben, hat Jakob gesagt, man wird euer Erbteil nicht finden unter euren Brüdern. Und sie, bei Simeon hat sich das dadurch bewahrheitet, dass er einen total kleinen Stamm hatte nach der Wüstenwanderung und dann einfach nur mitten in Juda Stammesgebiet hatte. Und man kann es zumindest so lesen, an manchen Stellen in den Chronik und Könige, dass Simeon später auch noch Juda verlassen hat und ist mit in den Norden gezogen. Genau, und deswegen kommt Simeon jetzt an dieser Stelle dran. Die Söhne Simeons waren Jemuel, Jamin, Jarib, Serach und Shaul. Dessen Sohn war Shalum, dessen Sohn war Mibsan, dessen Sohn war Mishma. Die Söhne Mishmas aber waren Hamuel, Sakur, Shimi. Und Shimi hatte 16 Söhne und 6 Töchter. Aber seine Brüder hatten nicht viel Kinder und ihr ganzes Geschlecht mehrte sich nicht so wie die Söhne Judas. Das hier ist jetzt wichtig. Am Ende der ersten Zeit der Wüstenwanderung, das waren 2 Jahre, nachdem sie vom Sinai aufgebrochen sind, da war Simeon der zweitgrößte Stamm. Also riesig groß. Nach der Wüstenwanderung ist Simeon ein winzig kleiner Stamm. Und im Gegensatz dazu, es ist Ephraim, das müsste ich gerade nochmal nachgucken, oder Manasse, aber auf alle Fälle ein anderer Stamm, der war ganz klein und hat sich riesig vermehrt. Das ist dann für uns nochmal, wie ist für uns eine Wüstenzeit? Sind wir, oder Juda ist um ein ganz klein wenig kleiner geworden. Sind wir wie Juda, dass wir aus einer Wüstenzeit gleich wieder rauskommen? Also ein bisschen kleiner, aber auf gleichem Niveau. Sind wir wie Simeon, die total abnehmen, oder sind wir, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, nämlich die Priester, sind wir die Priester, die sich total vermehren, weil nämlich am Anfang der Wüstenzeit waren es 4 Priester plus Aaron, nämlich Aaron und seine 4 Söhne. 2 der Söhne sind gestorben ohne Söhne. Das heißt, Itamar und Eleazar haben gemerkt, wenn wir uns nicht anstrengen, dann haben wir zu viel Arbeit für uns. Darum sind sie fleißig gewesen in der Wüstenzeit. Und bei Josua sind es mindestens 15 Priester, wenn ich gerade richtig gezählt habe, im Kopf. Aber auf alle Fälle schon mal eine richtig große Menge. Also sind wir wie Juda, gleich bleiben, sind wir wie Simeon, dass wir abnehmen, oder sind wir wie die Priester, dass wir sagen, wir nutzen die Wüstenzeit und nehmen zu. Zumindest geistlich. Sie wohnten zu Beersheba, Molada, Hatzuch, Shual, Baala, Etzem, Eshtolat, Betuel, Horma, Ziklag, Bet Marakot, Hatzah Susa, Bet Biri und Sha'arayim. Dies sind ihre Städte bis auf den König David. Beersheba, ganz wichtige Stadt schon zu Abrahams Zeiten. Und Ziklag ist eine der Städte, die David vom König der Philister geschenkt bekommt. Also Philister hatten diese Stadt erobert und David hat sie eingenommen und dann gewissermaßen wieder Israel zurückgebracht. Etam, Ajin, Rimon, Tochen, Aschat, 5 Orte und ihre Gehöfte und alle Gehörte, die um diese Orte herlagen, bis nach Baal. Dort wohnten sie und hatten ihr eigenes Geschlechtsregister. Das mit dem Geschlechtsregister ist auch nochmal wichtig, weil diese Geschlechtsregister später im Tempel gesammelt wurden. Und bis der zweite Tempel zerstört wurde, war es jedem möglich zu sagen, ich komme aus diesem Stamm und ich kann das so und so beweisen. Und darum war es auch Matthäus und auch Lukas möglich, diese Stammbäume zu verfolgen. Und dadurch konnte Jesus noch zeigen, ich bin tatsächlich der. Also ich habe einen Anspruch über Josef nach Salomo und über meine Mutter Maria bis hin zu David. bin ich gerade wieder da. Und Meshobab, Jamlech, Joscha, der Sohn Amazias, Joel, Jehu, der Sohn Joschibas, des Sohnes Serajas, des Sohnes Achaziel, Joena, Jakoba, Jehoscha, Asaya, Adiel, Jesmiel und Benaja, Sisa, der Sohn Schifis, des Sohn Alons, des Sohnes Jedaias, des Sohnes Shimris, des Sohnes Shemaias. Diese, die mit Namen genannt sind, waren Fürsten in ihren Geschlechtern und ihre Sippen breiteten sich sehr aus. Und sie zogen bis nach Gedor, bis östlich des Tals, um Weide zu suchen für ihre Schafe, und fanden fette und gute Weide und ein Land weit an Raum, still und ruhig. Denn früher wohnten dort die von Ham. Nach all diesen Namen noch mal eine kleine Geschichte, noch mal so ein Edelstein drin. Die haben sich ausgebreitet, die wurden mehr und haben gesagt, jetzt brauchen wir mehr Gebiet. Die haben sich nach Osten hin ausgedehnt. Hat bestimmt auch noch eine Bedeutung, da müsste ich jetzt aber ins Hebräische gucken, welches Wort das ist, weil es verschiedene Worte für Osten gibt. Auf alle Fälle, um Weide zu suchen für ihre Schafe. Sie haben gesucht, weil sie gesagt haben, das, was wir jetzt haben, das reicht nicht mehr aus. An den Ort kommen wir manchmal, vor allem wenn Gott den Segen so drauf legt, dass wir sagen, oh, jetzt brauchen wir mehr, jetzt brauchen wir Größeres, und das möchte Gott gern machen. Und sie suchten und sie fanden fette und gute Weide. Also nicht einfach bloß, ja, das war jetzt halt so eine Savanne oder so. Nein, fette und gute Weide. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und dann gibt er zwei Beispiele. In Matthäus und in Lukas gibt es sogar drei Beispiele, aber ich nehme jetzt Matthäus, wo es unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein gebe. Diese kleinen Steine, die es in der Wüste gibt, sehen aus wie die Brötchen, die man mitgenommen hat. Eine Variante wäre jetzt eben, dass das Kind sagt, Papa, darf ich dieses Brot haben? Und der Vater sagt, nein. Andersrum, Kind fragt, darf ich ein Brot haben? Und der Vater sagt, hier, nimm. Und gibt ihm den Stein, dass er sich die Zähne ausbeißt. Das wird kein Vater machen. Oder wenn er um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet. Also möchte einen Fisch haben und er kriegt eine Schlange oder einen Aal. Also entweder ein Aal, ein unreiner Fisch, oder eine Schlange, auch noch unreines Tier. Beides wird kein Vater machen. Und Jesus sagt dann, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Also wir suchen, wir bitten, es wird gegeben, wir suchen, wir finden, wir klopfen an, uns wird aufgetan, und wir bekommen nicht einfach bloß irgendetwas, was Gott sagt, das ist das nächstbeste, sondern wir bekommen das Gute und das Beste. Still und ruhig, denn früher wohnten dort die von Ham. Das sind die Kanaaniter. Über die Noah schon einen Fluch ausgesprochen hatte, da geht es nochmal ganz nach früh, und sagte dann, in Hams Hütten werden die von Sem und auch die von Japhet wohnen. Das merkt man an ganz vielen Orten. Hams Nachkommen, gerade Kanaans Nachkommen, haben irgendwas Großes aufgebaut, sind dann aber weg von dort, und dann haben die Nachkommen Sems und die Nachkommen Japhet sich dort angesiedelt. Also noch ganz interessant. Letzte Verse noch, dann sind wir soweit. Und ich habe tatsächlich wieder nur zwei Kapitel geschafft. Und diese mit Namen genannten kamen zur Zeit Hiskias, des Königs von Juda, und fielen her über die Zelte Hams und über die Meuniter, die sie dort fanden, und vollstreckten den Bann an ihnen bis auf diesen Tag und wohnten an ihrer Stadt. Denn dort war Weide für ihre Schafe. Also sie haben es tatsächlich sich erobert. Allerdings noch in einer gewissen Art und Weise rechtmäßig. Weil Gott nämlich gesagt hat, ihr werdet da drin wohnen, hat er durch Noah gesagt. Andererseits könnte man jetzt sagen, ja Moment mal, aber doch sollten die Leute nicht eigentlich dort bleiben als Gericht für Israel? Ja, das kann ich jetzt noch nicht zusammenbringen. Auch gingen von den Söhnen Simeons 500 Männer zum Gebirge Seir. Pelatja, Neraja, Refaja und Uziel, die Söhne Jishis an ihrer Spitze, und erschlugen die übrig gebliebenen, die übrig geblieben waren, von den Entronnenen der Amalekiter, und wohnten dort bis auf diesen Tag. Seir ist heutiges Südjordanien, ist Teil des Gebietes von Edom, also von Esau, die Nachkommen. Und Amalek, das waren die Feinde Israels. Schon aus der Wüstenzeit. Gegen Saul gab es da das Problem, dass Saul da deswegen auch verworfen wurde. Und einen Nachkommen finden wir dann übrigens noch später im Buch Esther, nämlich Haman. Aber ansonsten haben sie dort, was auf dem Gebirge Seir war, von den Amalekitern erschlagen. Und ein paar haben sich halt noch weiter gerettet. So, haben wir lauter Schätze gegraben. Und es kommen noch mehr. Also ich hoffe, auch wenn jetzt zwischendurch immer so viele Namen kamen, war das andere dazwischendrin trotzdem wieder erfrischend. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort begegnest. Dass du uns immer wieder zeigst durch diese kleinen Schatzfunde. Dass wir sehen, wie du versorgst, dass wir sehen, wie du dich um uns kümmerst, dass wir sehen, was wir an dir haben. Schenk du uns diese Dreistigkeit wie Jabez. Schenk du uns, dass wir auf dich sehen, den Davids Sohn. Schenk du uns, dass wir darauf sehen, wie wir weites Land bekommen. Danke dafür.